Gut, ich denke, wir können dann eigentlich auch weitermachen. Es ist ziemlich Punkt High Noon, 12 Uhr, Zeit für unseren zweiten Vortrag hier in dieser kleinen Security-Reihe. Wer im Moment noch keinen Platz hat, ich meine, dass hinten noch ein paar einzelne Plätze frei sind. Also die letzten wenigen sind, glaube ich, noch da. Das ist vielleicht besser, als hier eine Stunde zu stehen. Als nächstes freue ich mich, ankündigen zu können, Peter Konrad. Peter Konrad ist freier Entwickler und Consultant, auch im Bereich webbasierte Applikationen, Security. Und wir werden eine Einführung über Virtual Private Networks jetzt in der nächsten Stunde in etwa von ihm hören. Auch hier nochmal der Hinweis auf unsere Tagung CD-ROM, die erhältlich ist bei den entsprechenden Infoständen, an denen Sie jeweils vorbeikommen, wenn Sie aus der U-Bahn in das Tagungsgelände reinkommen. Da bekommen Sie die CDs, sind 5 CDs drin, die Tagungsunterlagen von diesem Kongress ziemlich komplett. Die Tagungsunterlagen von den letzten beiden Linux-Tagen haben wir noch dazu getan. Dann 3 Distributionen, Turbo Linux, das war noch dabei, eine Caldera ist beigesteuert worden. Das war die dritte Distribution. Eine Mandrake, genau, und eine Gnomi Gesamt-CD-Distribution. Ich denke mal, gerade als Ergänzung zu den Vorträgen, ganz praktisch. Dann müssen Sie sich jetzt keine E-Mail-Adressen und Weblinks aufschreiben. Ja, ich denke, wir können dann beginnen und ich übergebe das Wort an Peter Konrad.
Danke. Danke. Ja, ein Bild wäre auch nicht schlecht. Okay. Ich fürchte, da ganz hinten kann man es nicht mehr lesen. Vielleicht ist es für den einen oder anderen doch besser, die Stunde zu stehen. Ja, schön, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Habe ich gar nicht mit gerechnet bei der Konkurrenz in den großen Sälen. Mein Vortrag ist betitelt worden als Einführung in VPN. Ich muss Sie warnen, so eine Einführung kann man nicht halten, ohne Dinge vorauszusetzen, die in manch anderer Einführung gar nicht erst erwähnt würden. Dazu gehören speziell Dinge im Zusammenhang mit Netzwerkkonfigurationen. Man sollte wissen, was Routing ist und ein bisschen, wie es funktioniert und wie man sowas macht. Und man sollte auch Grundkenntnisse über Kryptographie, Verschlüsselung und dergleichen mitbringen. Okay, ein kurzer Überblick. Ich will erstmal versuchen, den Begriff ein bisschen zu erläutern. Wie ich schon sagte, es hat mit Verschlüsselung zu tun. Es gibt im Internet diverse Möglichkeiten, mit Verschlüsselung zu arbeiten, die zum Teil auch sehr gebräuchlich sind, aber doch einen großen Unterschied zum VPN darstellen. Darauf will ich dann im zweiten Punkt kurz eingehen. Dann will ich 3 konkrete VPN-Lösungen vorstellen, 2 davon speziell für Linux, SIPE zum einen und eine IPsec-Implementierung zum anderen. Und als drittes noch PPTP, was vor allem im Zusammenhang mit Microsoft Windows bekannt ist. Und am Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. VPN ist ein bisschen schwierig direkt zu erklären, deswegen fange ich einfach mal von hinten an. Ein öffentliches Netzwerk ist ziemlich klar. Das ist ein Netzwerk, wo der Zugriff und der Datenverkehr für jeden offenstehen, der dort zugreifen will. Vorausgesetzt, er kann sich's leisten. Das mit dem Geld sehen wir dann mal nicht als Hinderungsgrund an. Klassisches Beispiel dafür ist das Telefonnetz und ein modernes Beispiel dafür ist natürlich das Internet. Ein privates Netz ist im Gegensatz dazu ein Netzwerk, wo der Zugriff nur einer sehr stark eingeschränkten Benutzergruppe erlaubt ist. Ein typisches Beispiel hier ist natürlich das interne Firmennetz, wo nur Firmenmitarbeiter typischerweise darauf zugreifen können. Ein bisschen formaler ausgedrückt ist das private Netz eins, in dem Vertraulichkeit der Daten gegenüber Außenstehenden gewährleistet ist. Das heißt, kein Unbefugter hat Zugriff auf die Daten, die in dem Netz irgendwo zur Verfügung stehen. Das andere ist, dass die Integrität und die Authentizität der Daten gewährleistet sind. Natürlich nur insoweit, wie es die jeweiligen Zugangskontrollen intern in der Firma bzw. in dem Netzwerk gewährleisten. Das heißt, wenn irgendein Depp in der Firma die Daten ändert, dann ist die Integrität nicht immer gegeben. Wir haben heutzutage den typischen Fall, dass Firmen irgendwie ans Internet angeschlossen sind. Deswegen ist die Grenze zwischen öffentlichen und privaten Netzen ein bisschen fließend. Typischerweise sind aber Firewalls zwischen den Firmennetzwerken und dem Internet. Insofern kann man da nach wie vor von einem privaten Netzwerk sprechen. Jetzt, was ist mit dem Fall, wenn man mehrere solche private Netze zu einem großen verbinden will? Beispielsweise um mehrere Firmenstandorte zu vernetzen oder Außendienstmitarbeiter, die online auf Firmendaten zugreifen wollen oder Homeworker. Die Anforderungen an das private Netz, Thema Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität, muss natürlich nach wie vor gewährleistet sein. Klassischerweise verbindet man Firmenstandorte über Standleitungen oder Frame-Relay-Netzwerke oder Außendienstmitarbeiter, Homeworker über direkten Dial-In. Das ist natürlich ziemlich teuer auf die Dauer, deswegen bieten sich da VPN-Lösungen an. Bei VPN-Netzen verbindet man private Netze, indem man ein preiswertes öffentliches Netz benutzt und die Netze darüber verbindet. Das ist, wie gesagt, preiswert. Internetanbindungen kriegt man heutzutage praktisch nachgeschmissen. Es ist sehr flexibel. Jeder kann sich heutzutage zum Ortstarif oder noch billiger irgendwo ins Internet einwählen. Das Problem mit dem Internet ist, wie gesagt, es ist ein öffentliches Netz. Deswegen muss man irgendwie die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität sichern. Und dazu bedient man sich kryptografischer Methoden, sprich Verschlüsselung und digitale Unterschriften in irgendeinem Sinn. Nachteil ist natürlich, dass das Internet keine garantierte Verfügbarkeit und auch keine garantierten Bandbreiten bietet, im Gegensatz beispielsweise zu Standleitungen oder Frame Relay. Insofern stellt es die VPN-Lösung einen Kompromiss zwischen der Verfügbarkeit und den Kosten dar. Auf der anderen Seite kann man auch mit Verschlüsselung, sei sie noch so gut, keine absolute Sicherheit gewährleisten. Insofern haben wir auch einen Kompromiss zwischen Sicherheit und Kosten. Verschlüsselung im Internet gibt es ziemlich oft. Viele Leute begegnen dem, ohne es zu wissen. Das erste und meist verwendete ist SSL, das man im Webbrowser benutzt, wenn man auf irgendeine HTTPS-Website geht. SSL ist ein Protokoll, was von Netscape entwickelt wurde, das völlig applikationsunabhängig ist. Das heißt, man kann im Grunde beliebige verbindungsorientierte Anwendungen dadurch tunneln. Und bei HTTPS wird einfach HTTP dadurch getunnelt. Ein anderes Beispiel ist, man kann IMAP oder POP zum Mail abrufen durch SSL tunneln. Manche Mail-Clients unterstützen das sogar. Anderes Beispiel, was schon fast klassisch ist, ist die SSH, Secure Shell für Remote-Zugang auf Unix-Rechner. Ursprünglich nur für einen Telnet-artigen Zugang gedacht, kann man damit inzwischen auch andere Verbindungen tunneln. Defaultmäßig ist meistens schon die X-Verbindung getunnelt, das heißt, wenn man remote eine X-Anwendung startet, werden auch die X-Protokoll-Informationen verschlüsselt zurückgetunnelt zum eigenen X-Display. Ein weiteres sehr bekanntes Beispiel ist PGP, Pretty Good Privacy, beziehungsweise Secure MIME als offiziellen Standard für E-Mail-Verschlüsselung. Warum reicht es nicht? Naja, bei SSH oder SSL ist man auf TCP-Verbindungen beschränkt. Man kann damit UDP kann man tunneln, wenn man ziemlich viele Umwege in Kauf nimmt. Bei PGP hatten wir nur Content-Verschlüsselung. Das heißt, der Mail-Inhalt wird zwar verschlüsselt, aber der ganze Header, wo zum Beispiel auch das Subject drin steht, wird nicht verschlüsselt. Und, um es ein bisschen komplizierter zu machen, nicht jede Anwendung, nicht jede TCP-Anwendung kann man leicht durch SSH oder SSL tunneln. Bei FTP zum Beispiel haben Sie zwar eine ziemlich einfach zu tunnelnde Kontrollverbindung, aber der eigentliche Datentransfer geht über eine ganz andere Verbindung, die erst über die Kontrollverbindung dynamisch ausgehandelt wird. Das heißt, Sie wissen am Anfang der FTP-Session gar nicht, welche Verbindungen Sie alle tunneln müssen. Das heißt, man könnte da einen Proxy konstruieren, der müsste aber schon ziemlich schlau sein. Und dann kann man auch gleich die Server und Clients anpassen. Ein wesentlich gröberer Nachteil ist, dass wenn man direkten Zugriff über SSH oder SSL machen will, müssen sich die beteiligten Hosts direkt über IP erreichen können. Das heißt, man kann zum einen keine privaten Adressen benutzen, was unter Sicherheitsgesichtspunkten nicht unbedingt wünschenswert ist. Und was wesentlich schlimmer ist, die Hosts sind prinzipiell aus dem Internet erreichbar und damit prinzipiell angreifbar. Weiterer Gesichtspunkt ist die Traffic Analysis. Das ist weniger kritisch, würde ich mal sagen. Das heißt einfach, ein Außenstehender kann herausfinden, welche Hosts mit welchen anderen Hosts reden und worüber sie reden, zum Teil auch dadurch. Okay, nach der allgemeinen Einführung kommen wir jetzt mal zu einer konkreten Implementierung von VPN. Erstes Beispiel, was ich vorführen möchte, ist SIPE. SIPE steht für Cryptographic IP Encapsulation. Das ist ein Begriff, der ziemlich gut ausdrückt, was fast jede VPN-Lösung macht. Es nimmt einfach ein IP-Paket, verschlüsselt das, eventuell noch mit ein bisschen Authentisierung drumherum, und verpackt es einfach in ein anderes IP-Paket typischerweise, sendet es an die Gegenstelle, wo es wieder entschlüsselt und ausgepackt und schließlich zum Empfänger weitergeleitet wird. SIPE ist auch der Name vom Protokoll und der Software, das von Olaf Fitz aus Karlsruhe entwickelt wurde. In der Firma, wo ich bis gestern noch angestellt war, haben wir das seit etwa 1997 mit ziemlich guten Erfahrungen eingesetzt. Ursprünglich in erster Linie, um Homeworker anzubinden und seit etwa einem halben Jahr auch, um einen zweiten Standort darüber anzubinden. Aktuelle Version 1.3, wenn es interessiert. 1.4 wird ein paar interessante Erweiterungen haben. Es gibt aber noch kein Release-Datum. Zur Funktionsweise. SIPE baut eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen zwei Rechnern auf. Das kann man sich im Grunde vorstellen wie eine PPP-Verbindung. PPP kennen wahrscheinlich die meisten. Dann wählt man sich ins Internet ein. Man hat einen Punkt auf dem eigenen Rechner und einen Punkt auf dem Dial-Up-Router vom Provider. Und dazwischen fliegen die Daten irgendwie über eine Modemleitung. Wie das genau passiert, interessiert an der Stelle eigentlich nicht. Und so ist es auch hier bei SIPE. Man hat zwei Endpunkte, einen auf dem einen Router und einen auf dem Router auf der Gegenseite. Dazwischen fliegen die Daten sicher und verschlüsselt durch die Gegend. Und wie genau, das interessiert nicht weiter. Typischerweise sitzen diese Endpunkte eben genau an der Grenze zwischen dem privaten Netzwerk und dem öffentlichen Netzwerk, also üblicherweise auf einer Firewall oder einem ähnlich zu sichernden Rechner auf jeden Fall. Deshalb ist das Transportmedium im Gegensatz zu PPP natürlich keine Modemleitung, sondern es sind UDP-Datagramme, die über eine bestehende IP-Verbindung, sprich die existierende Internetanbindung, zur Gegenseite geschickt werden. Der Zugriff aus Administrationssicht erfolgt ganz einfach über ein virtuelles Netzwerkdevice. So ähnlich wie bei PPP sieht man dann in der Device-Liste ein zusätzliches SIPE-Device auftauchen. Das bedeutet, dass es wirklich schön sauber implementiert ist. Das Routing funktioniert ziemlich simpel, indem man einfach eine Route auf das entsprechende Device legt. Man kann Firewall-Regeln anlegen, die auf dieses Device zugeschnitten sind. Man kann mehrere solche Devices einrichten und damit mehrere unabhängige gesicherte Verbindungen zu verschiedenen Netzen aufbauen, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man gleich eine ganze Reihe von Homeworkern oder sowas anbinden will. Technisch gibt es ein Kernel-Modul, was die Power-Entschlüsselung übernimmt und quasi was hinter dem SIPE-Device steckt, was auch das Routing dahinter erledigt. Zusätzlich gibt es einen Daemon-Prozess, der in erster Linie für die Device-Konfiguration und die Verwaltung der Schlüssel zuständig ist. Noch ein paar Worte zur Verschlüsselung. Es wird bei SIPE ausschließlich symmetrisch verschlüsselt mit einem Glowfish-Algorithmus. Es muss auf beiden Seiten ein gemeinsamer, geheimer Schlüssel vorhanden sein. Der gemeinsame Schlüssel wird in erster Linie zum Austausch eines Session-Keys benutzt. Der Session-Key ist der Schlüssel, mit dem das Gros der Daten verschlüsselt wird. Die Authentizität der Verbindung beruht einfach darauf, dass nur die beiden Endpunkte diesen gemeinsamen Schlüssel kennen dürfen. Wer den Schlüssel nicht kennt, der kann auch diesen Session-Key nicht rauskriegen. Und dadurch kann man davon ausgehen, wenn man so ein mit dem Session Key verschlüsseltes Paket kriegt, dann kann das eigentlich nur von der richtigen Gegenseite stammen. Dieser Session Key wird regelmäßig und vollautomatisch ausgehandelt. Sowohl bei Bedarf, das heißt beim erstmaligen Zugriff über so eine Skype-Verbindung, als auch alle 10 Minuten oder so neu. Das hat einen sehr schönen Nebeneffekt, dass das völlig stabil ist gegen Ausfälle eines Kommunikationspartners oder des Transportnetzwerks. Das heißt, wenn einer der Router mal zwischendurch in die Knie geht oder das Internet zwischendrin mal in die Knie geht, was ja durchaus vorkommt, sobald die Verbindung wieder da ist, beziehungsweise der Router wieder rebootet ist, wird die Verbindung wieder aufgebaut und die Anwendung kriegt im Grunde überhaupt nichts davon mit, dass die Verbindung zwischendurch getrennt wurde. Es sei denn, man will da gerade zugreifen, dann geht es natürlich nicht. Okay. Konfiguration von so einem Sipe-Device ist ziemlich simpel. Auf jeder Seite gibt es eine Konfigurationsdatei. Die enthält zum einen natürlich den geheimen Schlüssel. Ach, man kann es da hinten auch noch erkennen. Enthält die IP-Adressen, die echten IP-Adressen von dem eigenen Router und dem Router auf der Gegenseite. Da steht hier jetzt bei me einfach mal 0.0.0.0. Das gibt man dann ein, wenn eine der Seiten eine dynamische IP-Adresse hat, zum Beispiel bei Dial-Up-Verbindungen. Die andere Seite muss natürlich feststehen, sonst kann man keine Daten dahin schicken. Die anderen beiden Parameter, IP-Address und Point-to-Point-Address, sind die Adressen der virtuellen SIP-Devices. IP-Address ist die auf meiner Seite und Point-to-Point die auf der anderen. Die braucht man dann, um schließlich die Routes anzulegen. Die Parameter me und peer, beziehungsweise IP-Address und Point-to-Point-Address sind allein schon aus der Benennung, das ist ersichtlich, sind symmetrisch, das heißt auf der anderen Seite sind die genau vertauscht. In dem Fall, wo man an einer Stelle 0.0.0.0 eingibt, kann die Verbindung natürlich nur von einer Seite aus aufgebaut werden, nämlich von der Seite, die die Adresse der Gegenseite kennt. Bei 0.0.0.0 kann man nicht sinnvoll irgendwas schicken. So, jetzt kommen wir zu einem spannenden Teil. Ich möchte hier mal eine kleine Demonstration machen mit einer Sipe-Verbindung. Spannend ist es deswegen, weil ich diese Woche erfahren habe, dass ich hier während der Präsentation überhaupt keinen Internetzugang habe. Ich werde deswegen versuchen, mich einfach mal über dieses Handy da einzuwählen. Vielleicht stützt das auch meine These, was die Außendienstmitarbeiter angeht. Das Setup sieht so aus. Wir haben diese Laserpointer. Der Thorsten sagte, die gibt's. Naja, ich zeige einfach so drauf. Wir haben auf der einen Seite dieses kleine Notebook da. Da habe ich mal Feier drunter geschrieben. Dann haben wir eine Internetverbindung, über die diese Sipe-Kunde geht. Auf der anderen Seite ist so ein Sipe-Router. Das ist praktisch die Gegenseite für unser Notebook. Zwischendrin werde ich mich auf einen Rechner einloggen und einen TCP-Dump starten, damit man mal sehen kann, wie so ein verschlüsseltes Datenpaket aussieht. Und schließlich ist da ganz auf der anderen Seite ein Zielhost, den ich einfach mal anpingen werde, so wie diese ganze Sache funktionieren sollte. Das wird jetzt ein bisschen dauern, weil Verbindungen über Handys chronisch langsam sind. Wer das schon mal probiert hat, weiß, wovon ich rede. Das hat schon mal funktioniert. Ich bin da relativ zuversichtlich. So ein Handy hat eben ungefähr 9K6, was heutzutage doch ziemlich gemütlich ist. Während der Welt kann ich schon mal ein paar Fenster hier in den Vordergrund ziehen. Ja. Ah ja, das waren Portadressen, das ist richtig. Moment, wo haben wir das? Ich habe gesagt, ZIPE verschickt die Daten über UDP-Datagramme. Das sind einfach die Source- und Destination-Ports. Wenn Sie mehrere unabhängige ZIPE-Verbindungen machen wollen mit verschiedenen Partnern, können Sie einfach die auf verschiedenen Ports konfigurieren. Genau, genau, das ist völlig frei wählbar.
So, was sagen wir hier? Wir sind tatsächlich verbunden.
Kann man das andeutungsweise erkennen? Oder ich versuche es mal größer zu stellen. Okay, die Fenster sind einfach mal übertitelt mit Monitor oben rechts. Da werde ich mich auf den Monitor-Host mal einwählen. Sicher per SSH, wie sich's gehört. Hier habe ich ein lokales Root-Fenster, wo ich meinen ZIPE stoppen und starten und auch mal eine Route legen werde. Und hier unten habe ich, links unten habe ich einen lokalen User, der einfach mal ein Ping-Kommando absetzen wird. So, jetzt habe ich mich da tatsächlich eingeloggt. Muss ich dann das anmachen. Um das TCP dann starten zu können, brauche ich natürlich dort einen Zugriff. Ich werde einfach mal den Webserver meines Arbeitgebers anpingen. Und zwar zunächst mal ohne die ZIPE-Verbindung, damit man sieht, dass die Daten tatsächlich rübergehen. Dazu gebe ich bei dem Ping einfach mal so ein Pattern an, was man relativ gut auch in einer hexadezimalen Darstellung wiedererkennt. Nur zwei Pakete, weil es langsam geht. So. Jetzt sehen Sie da oben rechts in dem TCP-Dump die Pakete auftauchen. Und wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie da auch das Pattern, was ich da angegeben habe, wieder. Da ungefähr fängt es an. So, jetzt lege ich einfach mal hier als Root eine Route. Zu diesem Rechner. Vielleicht sollte ich erstmal das ZIPE stoppen und starten. Das ZIPE muss man deswegen restarten, weil ich über den Dial-Up eine dynamische IP-Adresse habe und das passt sich nur beim Start dieser IP-Adresse an, wenn ich diese 0.0.0.0 da angebe. Das geht ja da ziemlich fix, wie man sieht. Kann auch mal diese Devices zeigen. Da unten sieht man das PPP-Device, über das ich eingewählt bin.
Aber die Fensterstücke haben weggeschrieben,
oh, sorry. Noch größer. Dann werden die Fenster langsam zu schmal. Okay, also hier ganz oben sieht man den Eintrag von meinem ZIPE-Device. So, nochmal entschuldigen. Das ist halt einfach die Inet-Adre, die ich dort als IP-Adre angegeben hatte in der Konfiguration. Und die Point-to-Point-Adre sieht man auch da sehr schön. Und ich werde jetzt einfach mal die besagte Route dort hinlegen. Für diese IP-Adre und Point-to-Point-Adre, das ist ja nur ein Transportnetzwerk, deswegen nimmt man da typischerweise private Adressen, so wie diese 192.168er Nummern. So. Jetzt gucken wir nochmal auf unseren Monitor da. Und ich schicke nochmal den Ping-Befehl ab. Und da sieht man jetzt, dass da einiges passiert. Und zwar sogar eine ganze Menge, nämlich wesentlich mehr als diese beiden Ping-Pakete. Da oben waren die alten. Aber da war noch jemand anders dazwischen. So, hier sieht man nur noch die Pakete zwischen den Side-Devices hin und her fliegen. Das ist einmal ein Dial-Abbrechen mit dem Port von meinem Side hier lokal und zum anderen R ist der Router auf der Gegenseite mit dem entsprechenden Port auf dem Router. Die ganzen Pakete sind jetzt zunächst mal natürlich die Schlüsselaushandlung, sprich den Session Key. Das geht ein paar Mal hin und her. Und weiter unten gibt es dann nur noch die eigentlichen Ping-Pakete, denen man diese schöne Pattern nicht mehr entnehmen kann. Und das kann ich auch einfach nochmal zeigen, dann sieht man es besser. Jetzt dürften eigentlich nur noch die wenigen Pakete da durchgehen, genau die vier, sprich zwei hin, zwei zurück, die ich da abgeschickt habe. Gut, das war schon mal eine erfolgreiche Demo. Bisschen Geld sparen. So, weiter im Text. Zeit hätten wir damit abgehandelt. Nächstes Thema ist IPsec. Das ist ein relativ umfangreiches Thema, deswegen gibt es hier nochmal ein paar Unterpunkte. Erstmal einfach ein bisschen Hintergrund, dann gehe ich auf den IPsec-Standard ein, sprich die RFCs, schließlich FreeSWAN. Das ist eine Linux-spezifische Implementierung der IPsec-RFCs und auch hier werde ich dann nochmal eine kleine Demo versuchen. Okay, wie gesagt, IPsec ist standardisiert in diversen RFCs, wie das im Internet so üblich ist, und zwar wirklich in diversen. Das ist der umfangreichste RFC-Standard, der mir bekannt ist. Und Ziele habe ich mal ein paar aufgelistet, wie sie in RFC 2401 aufgelistet werden. Sprich, Access Control, Connectionless Integrity, Data Origin Authentication, Protection against Replays, Confidentiality and Limited Traffic Flow Confidentiality. Und im RFC steht noch dabei, among others, also da kann man ziemlich viel mit tun. Die grundsätzlichen Dinge, die ich schon ganz am Anfang angesprochen habe, nämlich Integrität, Vertraulichkeit und Authentisierung, finden Sie da natürlich auch wieder. Also im Grunde ist das schon alles das, was man für ein VPN so braucht. Zu IPsec. Ein Überblick. Das ist so im Grunde die grobe Struktur der RFCs. Es gibt diesen RFC 2401, wo die Architektur von IPsec umfassend beschrieben ist. Es gibt dann im Wesentlichen zwei ganz entscheidende weitere RFCs, nämlich über ESP und AH auf der anderen Seite. ESP ist Encapsulated Security Payload. Das behandelt im Wesentlichen den Verschlüsselungsteil von IPsec. Und AHA ist der Authentication Header, der im Wesentlichen für die Authentisierung zuständig ist. Die beiden sind immer noch nicht vollständig, die basieren nämlich dann wieder auf einzelnen RFCs, wo die verschiedenen Verschlüsselungsalgorithmen und Modi bzw. Authentisierungsalgorithmen und Modi beschrieben sind. Das Ganze basiert dann auf RFCs, wo die Domain of Interpretation beschrieben ist. Da steht im Wesentlichen drin, wie bestimmte Parameter im Zusammenhang mit bestimmten anderen RFCs zu interpretieren sind. Und zu guter Letzt, was man bei dem Design von Verschlüsselungsapplikationen gerne vergisst, ist das Schlüsselmanagement. Sprich, wie kommt ein Schlüssel von einer Seite auf die andere, ohne dass was passiert, was benutzt man überhaupt für Schlüssel, welche hat man schon benutzt und so weiter. IPsec hat viele RFCs und kann dafür auch ziemlich viel. Zunächst unterscheidet man verschiedene Modi, in denen es betrieben werden kann. Es gibt den Tunnel-Mode, der funktioniert im Grunde genauso wie bei SIPe. Sprich, man verbindet zwei Security Gateways oder einfach Router über eine IPsec-Verbindung und die Netze, die hinter diesen Routern hängen, kommunizieren über diese gesicherte Tunnelverbindung. Die andere Möglichkeit ist der Transport Node. Den benutzt man ausschließlich für direkte Verbindungen von einem Host zum anderen. Sinn dabei ist im Wesentlichen, dass die Hosts sich gegenseitig authentisieren können. Das heißt, jeder Host könnte einen Public Key kriegen und der entsprechende Zielhost weiß dann genau, dass der Host tatsächlich der ist, der er da zu sein vorgibt. Die Schlüsselaushandlung ist bei IPsec prinzipiell auf verschiedene Arten möglich. Zum einen so wie bei SIPE über einen gemeinsamen geheimen Schlüssel. Man kann auch Public Key Verfahren einsetzen, RSA zum Beispiel. Das heißt, jeder Host generiert sein eigenes Schlüsselpaar aus Public und Private Key. Den Public Key übergibt man dem jeweiligen Host, mit dem man kommunizieren möchte und erhält dafür auch einen Public Key von der Gegenseite. Und die beteiligten Rechner oder Gateways können sich darüber authentisieren. Was im Moment noch ein bisschen Zukunftsmusik ist, ist die opportunistische Verschlüsselung zwischen beliebigen Rechnern. Die Idee dabei ist, dass grundsätzlich man in irgendeiner fernen Zukunft malen möchte, dass jede Verbindung über das Internet verschlüsselt ist, zwischen beliebigen Hosts, wie gesagt. Dafür braucht man natürlich eine Public-Key-Infrastruktur, weil man kann nicht beliebig viele Rechner über gemeinsame Shared Secrets gegeneinander authentisieren. Das heißt, jeder Rechner braucht einen Public Key, beziehungsweise zumindest jeder Gateway. Und dafür braucht man eine entsprechende Infrastruktur und die gibt es einfach noch nicht. Geplant ist, dass man die entsprechenden Keys und Zertifikate einfach über DNS mitverteilt. DNS, Domain Name System, ist auch das, wo man sowieso nachfragt, wenn man die IP-Adresse von einem Host rauskriegen will, mit dem man kommunizieren will. Und es liegt nahe, wenn man da schon nachfragt, kann man auch gleich da den Public Key von dem Zielrechner mit abholen. Um zu verstehen, wie IPsec funktioniert, muss man noch ein grobes Verständnis haben, wie IP an sich funktioniert. Bei IP haben wir einfach Pakete von Daten. Am Anfang von den Datenpaketen stehen bestimmte Header. Der erste Header ist immer ein IP-Header. Da steht einfach die IP-Adressen drin vom Absender, vom Empfänger. Und in jedem Header steht auch der Typ des nächsten Headers. Das heißt, über diese Kette von Headern kann man im Grunde beliebig komplexe, verschachtelte Protokollstrukturen aufbauen. Ich habe mal hier als Beispiel nach dem IP-Header den TCP-Header hingeschrieben. Könnte auch ein UDP-Header sein oder beliebige andere Protokolle. Beim TCP-Header haben wir natürlich noch einen Source- und Destination-Port. Bei UDP hätte man das sicher auch, aber nicht unbedingt bei jedem Protokoll hat man Portnummern. Wie gliedert sich IPsec da ein? Das habe ich da unten mal ein bisschen klein skizziert. Was Sie hier auf der rechten Seite sehen, wo verschlüsselt drunter steht, ist genauso ein IP-Paket, wie es hier oben schon mal größer aufgeführt ist. Das ist einfach das gekapselte, verschlüsselte IP-Paket, was in einem größeren IPsec-Paket drinsteht. Davor haben Sie einen ESP-Header für die Verschlüsselung. Dieses verschlüsselte IP-Paket besteht praktisch in den Nutzdaten von diesem ESP-Header. Davor haben Sie einen Authentication-Header, der authentisiert alles, was danach kommt und zum Teil auch die Adressinformationen, die vorher im IP-Header drinsteckt. Das habe ich da unten mal angedeutet. Der Authentication Header enthält eine gesicherte kryptografische Prüfsumme der nachfolgenden Header und auch der nachfolgenden Nutzdaten und, wie gesagt, Teile des äußeren IP-Headers, nämlich die unveränderlichen, sind ebenfalls in der Prüfsumme drin. Das macht natürlich keinen Sinn, dass man sowas wie Time to Live damit authentisiert, weil das wird bei jedem Router um eins runtergezählt und kommt dann natürlich auf keinen Fall genauso wieder auf der Gegenseite an, wie man es abgeschickt hat. Gesicherte kryptografische Prüfsumme, was ist es? Das ist keine digitale Unterschrift. weil digitale Unterschriften zu berechnen ist eine sehr aufwendige Operation und wenn man das für jedes IP-Paket machen müsste, wäre das ungefähr so langsam wie so eine Handyverbindung. Deswegen nimmt man eine Prüfsumme, in die man nicht nur die eigentlichen zu sichernden Daten reinsteckt, sondern auch noch einen Schlüssel, den man vorher ausgehandelt hat. Prüfsummen sind ziemlich schnell zu berechnen. Zusätzlich gibt es im Authentication Header noch eine Sequenznummer. Der Empfänger muss checken, dass ein Paket mit einer bestimmten Sequenznummer auch genau einmal ankommt. Und wenn es mehrmals ankommt, muss er einfach die zusätzlichen wegwerfen. Das heißt, man kann nicht einfach so eine authentisierte PSEC-Verbindung mitschneiden und später wieder abspielen. Das würde dabei bemerkt. Wichtiges Merkmal, was man vorhin schon gesehen hat, die ganzen IPsec-Header kann man miteinander schachteln. Das heißt, sie können beispielsweise einen ESP-Header auch mit einem Authentication-Header sichern, ohne Probleme. Sie können auch da rein, in den verschlüsselten ESP-Teil können Sie wieder irgendwelche Authentication-Header reinstecken. Davon kriegt das Protokoll an der Stelle auch nichts mehr mit. Der RFC schreibt als Prüfsummen-Algorithmen HMAC MD5 und HMAC SHA1 vor. Das sind ziemlich gebräuchliche Algorithmen, wenn es um kryptografische Prüfsummen geht. ESP, die Encapsulated Security Payload, war ursprünglich nur ausschließlich für Verschlüsselung gedacht. Dann hat irgendjemand herausgefunden, dass das dann doch nicht so sicher ist, wie man es gerne hätte. Deswegen hat man noch einen Authentisierungsmodus eingebaut, der praktisch genauso funktioniert wie der Authentication Header. Man mag sich fragen, wofür braucht man dann noch den Authentication Header? Ganz einfach, beim ESP sind die äußeren IP-Header-Informationen nicht mitgesichert. Und für die Tunnelung ist es manchmal ganz praktisch. Man kann dann durch eine getunnelte IPsec-Verbindung, die zwischen zwei Gateways ist, kann man Hosts authentisieren, und zwar nur authentisieren, ohne doppelt zu verschlüsseln, die beide hinter den jeweiligen Gateways liegen. Das heißt, der ESP-Header zwischen den Gateways enthält dann wieder einen Authentication-Header, der da einfach durchgetunnelt wird. Die RFC schreiben als Verschlüsselungsmodus Single Desk vor. Das ist heutzutage natürlich ein bisschen überholt. Es gibt aber auch RFCs für andere Verschlüsselungsfahren. Insofern ist es kein Beinbruch. Man sollte nur, wenn man so eine IPsec-Verbindung irgendwo konfiguriert, darauf achten, dass man lieber auf dieses Single Desk verzichtet. Für die Authentisierung im ESP werden genau wie beim Authentication Header auch HMAC MD5 und SHA1 benutzt. Thema Schlüsselmanagement. Das ist ein bisschen komplex. Es gibt da zum einen dieses Internet Security Association and Key Management Protocol, was im Wesentlichen ein Framework ist für ein Schlüsselaustauschprotokoll. Das funktioniert grob gesagt so, das Protokoll läuft ziemlich weit oben ab im IP-Stack, also eigentlich überhaupt nicht im IP-Stack, sondern oberhalb von OSI-Schicht 4, als High-Level-Protokoll sozusagen. Dabei authentisieren sich zunächst die jeweiligen Teile der IPsec-Software gegenseitig und erzeugen dadurch erstmal einen gesicherten und verschlüsselten Kanal, der ist nicht mit IPsec an sich, also im Sinne von IP-Paketen, IP-Headern verschlüsselt, sondern ziemlich standardmäßig. Und über diesen gesicherten, authentisierten Kanal können dann die eigentlichen IPsec-Parameter ausgehandelt werden, also beispielsweise welchen Algorithmus benutzt, welche Schlüssel benutzt werden und so weiter. Für die Authentisierung auf dieser Ebene kann man, wie gesagt, Public Key oder Shared Secret verwenden und wie auch schon gesagt, in den eigentlichen IP-Headern wird dann ausschließlich über gesicherte Prüfsummen authentisiert. Auf der anderen Seite haben wir dann IKE, die Internet Key Exchange. Das ist ein konkretes Protokoll in dieser KMP-Framework. Und das ist auch, soweit ich weiß, so ziemlich das gebräuchlichste. Es gibt dann noch andere, die alle kleinere Nachteile haben und IKE versucht, alle diese Protokolle zu einem noch besseren zu verbinden. Zum Thema FreeSWAN. FreeSWAN steht für Free Secure Wide Area Network, was übersetzt so viel heißt wie kostenlose VPN-Software. Aktuelle Version 1.4, seit ungefähr 3 Wochen ist sie raus. Das ist eine, wie gesagt, vollständig Linux-spezifische IPsec-Implementierung, aber sie ist kompatibel mit anderen IPsec-Implementierungen. Es ist mit doch ziemlich vielen schon getestet worden, beispielsweise Cisco, Sun, FreeBSD, um einige zu nennen. Es ist nicht vollständig RFC-konform. Man hat nämlich gesagt, es gibt genug User, die dumm genug sind, Single-Desk zu verwenden, also lässt man es lieber gleich weg. Es gibt schon ein Agreement mit der IPsec Working Group, dass diese Single-Desk-Anforderungen nicht so richtig hart ist. Das heißt, man kann das schon als mehr oder weniger RFC-konform mit gutem Gewissen bezeichnen. Das funktioniert sehr ähnlich wie Swipe. Es gibt einen Kernel-internen Teil, der das Routing und die Verschlüsselung übernimmt. Und es gibt diverse User-Space-Programme, bei Swipe ist es nur eins, hier sind es mehrere, die das Schlüsselmanagement und die ganze Konfiguration übernehmen. Der Daemon für den Schlüsselaustausch heißt Pluto. Wer sich in griechischer Mythologie auskennt, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Die anderen Programme für die Konfiguration haben weniger mythische Namen, die heißen einfach IPsec. Man installiert das Ganze sehr einfach, wenn man vorhandenen Kernel-Sourcen in seinem System hat. Man startet praktisch nur ein Installationsskript, das patcht die Sourcen, kompiliert alles, richtet sogar Startup-Skripte ein für die IPsec-Konfiguration. Alles, was man selber noch machen muss, ist, dass man den Kernel selber installiert, mit Libo oder wie auch immer. Und natürlich konfigurieren muss man es auch noch von Hand. Zur Konfiguration. Es gibt im Wesentlichen 2 Dateien, ipsec.conf. Da stehen die Verbindungsdaten, Parameter für die verschiedenen Verbindungen drin. Es gibt eine Schlüsseldatei, etc/ipsec/secrets. Die ausschließlich die geheimen Schlüssel enthält. Mal ein kleines Beispiel. Das ist groß, aber nicht vollständig. So ungefähr. Die Konfiguration gliedert sich ganz einfach in mehrere Teile. Da oben haben wir einen allgemeinen Setup-Teil, wo im Wesentlichen steht, auf welche Netzwerkinterfaces IPsec reagieren soll. Dann gibt es einen Default-Teil für alle Verbindungen und es gibt für jede Verbindung einen Connection-Teil, in dem spezielle Parameter spezifiziert werden. Das sind zum einen natürlich die IP-Nummern von beiden Gateways und Informationen über die Netze, die hinter diesen Gateways liegen. Das können durchaus, wie hier in diesem Fall, private Netzwerke sein. Und Routing-Informationen, wo der von diesem Netzwerk aus gesehen nächste Router ist. Und dann hier das Interessante, nämlich für die Public-Key-Authentisierung den RSA-Schlüssel von dieser Seite. Die verschiedenen Seiten einer Verbindung sind hier bei IPsec einfach mit Left und Right bezeichnet. Es ist nirgendwo festgelegt, welche Seite welche ist. Das findet IPsec selber raus, indem es einfach guckt, welche Netzwerk-Devices gibt es denn schon und passt eins davon vielleicht von der Adresse zu Left oder Right und dann kann eigentlich nur eine Seite dabei übrig bleiben. Das Schöne dabei ist, dass man auf beiden Seiten der Verbindung praktisch die identische Verbindungskonfiguration benutzen kann. Hier unten haben wir noch einen Parameter auf by gleich RSA-SIG, das heißt, die Authentisierung läuft über eine RSA-Signatur und nicht wie im Default-Fall über ein Paired-Secret. Und da ganz unten haben wir noch einen Parameter, der nur dafür sorgt, dass es beim Systemstart automatisch aufgebaut wird. Dann haben wir hier noch ein Beispiel für IPsec-Secrets. Da steht in diesem Fall einfach nur ein RSA-Schlüssel drin. Hier oben haben wir Modulus und öffentlichen Exponenten. Das ist im Wesentlichen der Public Key und hier unten haben wir den privaten geheimen Exponenten und noch ein paar andere Zahlen, die braucht man, um effizient das Ding berechnen zu können, sprich die digitale Signatur berechnen zu können über chinesischen Restsatz und so. Okay, jetzt kommen wir auch hier wieder zum interessanten Punkt. Es ist noch ein Tick interessanter als vorhin, weil ich aus technischen Gründen nicht den gleichen Router wie vorhin als Router benutzen kann, sondern ich werde den Side-Tunnel von eben benutzen, um auf einen Zielhost zu kommen. Und zwischen meinem Notebook und dem Zielhost benutze ich IPsec im Transport-Mode. Der Monitor ist diesmal natürlich hinter dem Side-Router, weil sonst würde man nur die Side-Datenpakete sehen und hier hinter sieht man dann die IPsec-Pakete. Ja, das ist... Das hat noch nicht so oft geklappt. Aber ich bin auch hier zuversichtlich, wie immer. Hier habe ich mich vorher nicht ausgeloggt aus meinem Monitor. Fenster so billig. Deshalb muss ich dazu nochmal neu starten, weil sich jetzt meine dynamische IP-Adresse geändert hat natürlich. Jetzt versuchen wir mal auf den neuen Monitor zu kommen. Kommen wir mit Ping drauf. Ja, wir kommen drauf. Auch hier brauchen wir wieder Root für das TCP-Dump. Das ist ein gutes Passwort, das kann man nicht so leicht tippen. Sogar gar nicht mal so leicht. Müssen wir das Richtige nehmen. Okay. Wieder ein TCP-Dump. Die 192.168.66.2 ist unsere SIPE-IP-Adresse. Das ist ja die Adresse, die die Gegenseite von uns im Moment sieht, weil wir über das SIPE da reinkommen.
Ich lasse dann jetzt nochmal einen Ping los auf unseren jetzigen Zielrechner.
Das ist auch wieder ein privater Rechner, private Netzwerkadresse, weil hinter diesem Side-Router befindet sich ein privates Netzwerk, auf das ich da gerade zugreife. Da sehen wir jetzt die Ping-Pakete, die ich wieder abgeschickt habe. Ich habe diesmal mal nicht den Hexdump dazu gemacht, weil den kann man sich sicher vorstellen. Das sieht jetzt sowieso ein bisschen anders aus. So, jetzt versuche ich mal das IPsec zu restarten. Dieses IPsec Start legt erstmal nur das IPsec-Netzwerk-Device an. Das müsste man jetzt hier auch sehen können. Da ist es, IPsec 0. IP-IP-Tunnel steht da. Das ist genau das, was wir haben wollen. Was man jetzt noch machen muss, ist die eigentliche IPsec-Verbindung aufbauen. Das macht man IPsec-Auto-up. Jetzt sieht man an dem Monitorfenster Pakete auf Port 500. Das ist genau der Port, auf dem der Pluto-Dämon läuft, mit dem jetzt gerade die Schlüssel ausgehandelt wurden. Da oben sieht man jetzt auch SAX Established, das heißt Security Association Established. Security Association ist genau das, wo sämtliche Parameter für eine Verbindung drinstecken. Das heißt, sowohl Algorithmen als auch Schlüssel und was alles noch dazugehört. So, und jetzt versuche ich hier nochmal diese Ping-Pakete loszulassen. Und alles, was man jetzt noch sieht im TCP-Dump, sind irgendwelche IP-Pakete mit IP-Proto 50 oder 5.0 Hex. Oder Dezima, wie auch immer. Das ist genau die Zahl, die einen IPsec Authentication Header identifiziert. Das TCP-Dump kennt diesen Header nicht und kann deswegen diese Zahl nicht expandieren. Aber ich denke, die Bedeutung ist klar. Die Dinge sind tatsächlich durch das IPsec durchgegangen.
Und damit wäre auch diese Demonstration geschafft. Diesmal logge ich mich aber aus. Und trenne. Okay. So.
Als drittes wollte ich noch kurz über PPTP sprechen. Da gibt es keine Vorführung. Weil
das hat was mit einer großen Softwarefirma zu tun, die wir alle mögen.
Auch hier kurz ein Überblick. PPTP heißt Point-to-Point-Tunneling-Protokoll. Wie üblich bei diesen Dingen drückt das auch ziemlich genau das aus, was es tut. Es ist im Grunde nichts weiter als eine Erweiterung von PPP. Die Idee ist, dass man die PPP-Pakete einfach in IP-Paketen kapselt. Das gibt es auch in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel über bei einem bestimmten ADSL-Anbieter. Der rechnet die Verbindungsgebühren über die PPP-Authentisierung ab und transportiert deswegen PPP-Pakete über ein Ethernet, zumindest von außen und dann irgendwo dann über diese ADSL-Leitung. Zusätzlich zu diesen PPP-Verbindungspaketen gibt es noch eine separate TCP-Verbindung, über die Kontrollnachrichten ausgetauscht werden, zum Beispiel für den Verbindungsauf- und Abbau und so weiter. Im Grunde funktioniert das alles genau wie bei PPP mit der Authentisierung und so weiter, über POP und CHOP und was es da so alles gibt. Zusätzlich wird allerdings ein Verschlüsselungsprotokoll ausgehandelt. Sie kennen das vielleicht. Im PPP-Protokoll werden beim Verbindungsaufbau diverse Dinge ausgehandelt, zum Beispiel Kompressionen und so weiter, welche Authentisierung genau man jetzt benutzen möchte. Und hier in diesem Fall zusätzlich eben noch das Verschlüsselungsprotokoll. Außerdem, PPP ist eine Peer-to-Peer-Verbindung, Architektur zumindest. Das heißt, es wird zwar meistens eher client-server-mäßig genutzt, aber grundsätzlich sind bei PPP beide Seiten gleichberechtigt. Bei PPTP ist es eine echte Client-Server-Architektur. Das heißt, insbesondere gibt es nur Authentisierung von dem Client gegenüber dem Server, aber nicht umgekehrt. So. Konkret. Ein bestimmter Hersteller hat PPTP-Client-Software bei Windows 95, 98 und so weiter bereits mitgeliefert. Den Server gibt es, glaube ich, nur bei NT dabei. Authentisierung erfolgt Microsoft üblich über MS-CHAP. Verschlüsselung über das für PPP wohl neu entwickelte MPPE, Microsoft Point-to-Point Encryption. Es gibt das Ding in zwei Versionen. Die erste Version wurde mal von Counterpane Internet Security analysiert und verrissen, um es mal so zu sagen. Danach gab es dann die zweite Version, wo tatsächlich einige Dinge verbessert wurden, aber eben doch nicht alles. Und deswegen noch ein Wort zu den Schwächen von PPTP. Die beziehen sich jetzt im Wesentlichen auf die erste Version. Einige sind tatsächlich gefixt worden in der zweiten. Das eine ist, die Hashes von den Passwörtern werden so unglücklich übertragen, dass man einen Wörterbuchangriff entwickeln kann, der um einen Faktor 2 hoch 16 schneller ist als andere Wörterbuchangriffe, und das ist ziemlich viel. Ich habe es schon angedeutet, Authentisierung gibt es nur in einer Richtung. Das mag in vielen Fällen ausreichen, zum Beispiel bei Homeworkern hat man sowieso nur einen Einzelnen auf einer Seite sitzen, der sich typischerweise irgendwie einwählt. Bei Verbindung von echten Firmennetzwerken, verschiedenen Standorten beispielsweise, ist das eigentlich nichts, was man akzeptieren kann. Ein weiterer Schwachpunkt ist, dass die Verschlüsselung in beiden Richtungen mit demselben Schlüssel abläuft. Das heißt, wenn man die Daten, die in beide Richtungen laufen, mitschneidet, kann man die gegeneinander XOR'en und erhält dann das XOR von den beiden unverschlüsselten Daten. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen dünn aussehen, aber man kann da sehr viele Rückschlüsse ziehen, weil sehr viele von den Daten sind bekannt, weil es sind einfach PPP-Protokollpakete, die da durchlaufen. Und dadurch, dass sie sich gegeneinander verschieben, hat man da sehr viel Klartext, den man einfach in dieses XOR reinstecken kann, und dann fällt auf der anderen Seite genau der ursprünglich verschlüsselte Plaintext wieder raus. MPPE verwendet immerhin 128-Bit-Schlüssel. Das klingt ganz toll, dass man weiß, dass dieser Schlüssel nur auf öffentlich übertragenen Informationen und einem Passwort basiert. Passwörter haben chronisch weniger als 128-Bit Sicherheit, also meistens ziemlich kurz und gut zu merken sind. Das heißt, das ist ziemliche Augenwischerei mit diesem 128-Bit. Wann ist diese gesamte Kontrollverbindung, die ich erwähnt habe, vollständig unverschlüsselt? Das ist natürlich sehr unschön, weil auch der kann man Informationen entnehmen, wenn auch nicht den konkreten Datenverkehr. Und ein Punkt, der sich auch dann entscheidend gebessert hat in der zweiten Version: der Server war extrem instabil und mit wenigen gezielten IP-Paketen niederzustrecken. Es gab dann noch ein paar Nachbesserungen, nachdem die Fehler, die ersten 6 Punkte hier aufgedeckt wurden. Nach der Nachbesserung gab es auch eine Nachanalyse. Und dabei wurde noch ein Problem entdeckt, was auch schon in der ersten Version vorhanden war. Da hat man es nur nicht gesehen. Es gibt nämlich eine 40-Bit-Version von MPPE, für den Export natürlich. Und darauf kann man einen 2 hoch 26 Angriff starten. Und 2 hoch 26, da kann jeder Aldi-PC nur drüber lachen. So, damit komme ich allmählich zum Ende. Ich fasse nochmal zusammen. Zype ist ein schönes, kleines, schlankes, leicht zu verstehendes Protokoll. Der Nachteil ist, es ist absolut Linux-spezifisch. Es gibt keine Zype-Implementierung für andere Betriebssysteme. Es war wohl mal geplant, dass man das auch für BSD implementiert, aber zumindest die aktuelle Version ist für BSD, soweit ich weiß, nicht zu haben. Auf der anderen Seite haben wir IPsec. Großer Vorteil, es ist ein offizieller Standard. Das heißt, es ist so gut wie automatisch kompatibel mit praktisch jeder anderen Software oder Hardware, die man sich in diesem Zusammenhang typischerweise irgendwo hinstellt. Weiterer Vorteil ist der extrem hohe Funktionsumfang. Das heißt, man kann beispielsweise die Verschlüsselung von der Authentisierung trennen. Man kann die dadurch entstehenden Funktionen unabhängig voneinander nutzen. Man hat Public-Key-Authentisierung und so weiter und so weiter. Dieser hohe Funktionsumfang ist natürlich gleichzeitig ein ziemlicher Nachteil, weil es wird dadurch sehr, sehr aufwendig. Es gibt noch keine, soweit ich weiß, noch keine vollständige IPsec-Implementierung für Linux. Was natürlich zum einen einfach damit zusammenhängt, dass für diese opportunistische Verschlüsselung beispielsweise einfach nicht die notwendige Infrastruktur vorhanden ist. Aber es ist natürlich mit eingeschränktem Umfang auch jetzt schon durchaus einzusetzen. Für kleine Einzelanwendungen, die gibt es immer wieder im täglichen Leben, Berufsleben zumindest, kann man auch durchaus nach wie vor einen Tunnel einsetzen, den man durch SSH oder SSL aufsetzt. Das ist ein Einzeiler, wie man so gern sagt, und wirklich schnell gemacht. Es gibt auch noch andere Alternativen, die möchte ich hier nicht aufführen. Das sind eher unbedeutende, sage ich mal. Die findet man aber sicher. man hier noch ein bisschen in diesen Referenzen und Links rumsurft.
Die finden Sie auch in meinem Paper, das hoffentlich auf der CD mit drauf ist. Deswegen brauchen Sie die jetzt nicht mitschreiben.
Ja, ich bedanke mich für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit und ja, hoffe, Sie nehmen was davon mit.
Ja, vielen Dank erstmal, Peter, für den interessanten Vortrag. Auch jetzt, denke ich mal, haben wir noch ein bisschen Zeit für einige Fragen.
Da bin ich überfragt, muss ich zugeben. Die Frage war, ob die Windows 2000-Anbindung über IPsec funktioniert. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es für Windows 2000 sowas geben wird, wenn es nicht schon drin ist. Okay. Ich denke, wenn es das gibt, wird es zusammen funktionieren. Aber es muss man ausprobieren.
Ja. Ja.
Zum Kernel von IPsec, da waren der 2.0.38 2014. Wenn ich jetzt den 2.15 oder 2.16 einsetzen würde mit entsprechenden Patches, funktioniert es dann auch oder eher unwahrscheinlich?
Auch das habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich gehe davon aus, wenn es nicht funktioniert wird. Entschuldigung. Die Frage war, ob das auch mit neueren Linux-Kerneln funktioniert, zu 2015, 16. Ich gehe davon aus, wenn es nicht mit der aktuellen FreeSWAN-Version funktioniert, wird es auf jeden Fall sehr schnell nachgereicht, weil die Entwicklung ist da doch etwa genauso schnell wie die im Linux-Kernel.
Kann man IPsec auch mit einer dynamischen IP auf einer Seite einsetzen?
Sehr gute Frage. Sehr gute Frage. Die Frage, kann man IPsec auch mit einer dynamischen IP-Adresse auf einer Seite ansetzen? Die Antwort ist laut Boku ja. Ich habe es aber noch nicht hingekommen. Also angeblich funktioniert es mit dieser Public-Key-Authentisierung. Die bietet sich dafür natürlich auch an, weil man braucht nicht die IP-Adresse ranziehen, um sicher zu sein, dass der andere auch derjenige ist. Das soll funktionieren, aber ich habe es noch nicht hinbekommen.
Ja. Es funktioniert tatsächlich auch ohne die öffentlichen Privatschlüssel mit der 000-Login. Man muss aber jedes Mal IPsec herunterfahren und neu starten.
Mhm.
Mit der neuen Version 1.4 soll es anscheinend mit diesen öffentlichen Privatkeys dann diese Problematik gelöst sein. Aber nicht getestet.
Okay, ich wiederhole auch das nochmal kurz. Der Herr sagt, es geht also mit dem Trick über die 0.0.0-Adresse. Sowohl mit Shared Secret als auch über Public Key. Ja?
Also du hast gesagt, wenn von RSA die Patch-Schlüssel
Sie haben die Frage war, was kann man mit PGP-RSA-Schlüsseln in FreeSWAN machen? Und Sie haben die Secrets-Konfigurationsdatei gesehen, da stehen die Parameter von dem Secret Key einfach als Hexadezimalzahlen drin. Sie können die aus Ihrem PGP-Secret-Key extrahieren, wenn Sie das Know-how und die Tools haben und können die problemlos in so eine Konfigurationsdatei reinschreiben. Würde ich Ihnen nicht empfehlen. Warum nicht? Wissen Sie das? Ja, das Format, dieses Spezielle müssen Sie einhalten. Und ich hatte gesagt, da sind noch andere Parameter dabei für diesen chinesischen Restsatz. Die müssen Sie auch erstmal ausrechnen. Das ist nicht so trivial, aber prinzipiell ist beides RSA, das muss funktionieren. Nee, kenne ich nicht, tut mir leid. Ja, hier drüben war noch. Ich habe es nicht, Frage war, welches der Protokolle produziert mehr Overhead? Ich habe es nicht nachgemessen. Ich gehe davon aus, IPsec hat einen höheren Umfang, Funktionsumfang und hat dadurch automatisch irgendwie eine gewisse Penalty drin bezüglich des Overheads. Aber ich denke, es gibt sich nicht viel. Es wird da eher um wenige Bytes pro Paket gehen, denke ich mal.
Wenn das nochmal
Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Über den Fall bin ich nicht so informiert. Ja? Zum einen wird FreeSWAN ausschließlich außerhalb der USA entwickelt. Zum anderen läuft das Patent, glaube ich, dieses Jahr im September aus. Das ist also nicht so ein Issue. Achso, ja, die Frage wiederhole ich auch nochmal. Die Frage war bezüglich der RSA-Patente in den USA. Nein, da sind also keine Probleme zu erwarten und im Moment gibt es auch keinen Grund, da grundsätzlich ein anderes Protokoll oder einen anderen Algorithmus vorzuziehen. Ich denke, es wird irgendwann auch auf Basis von elliptischen Kurven da entsprechend Authentisierungsmöglichkeiten geben. Aber im Moment ist RSA da der Standard. Ich habe gelesen, Frage war, gibt es PPTP-Implementierung für Linux? Ich habe gelesen, es gibt es, ja. Ich wäre den anderen Weg gegangen, VMware unter Linux und dann darunter das Windows laufen lassen. Die Frage ist, will man überhaupt sich mit einem Windows-Notebook irgendwo ins Internet einwählen und macht eine IP-Check? Entschuldigung. Die Frage ist, ob man sich überhaupt mit Windows ins Internet einwählen will und ob es dann auch Sinn macht, mit diesem Windows-Rechner sich irgendwohin secure zu verbinden. Meine Empfehlung wäre da tatsächlich, dass man eine solide Basis hat, beispielsweise einen Linux-Rechner, und dann darauf, sei es Wine oder sei es VMware oder sonst was, laufen lässt. Ich denke, von der Performance her oder so ist das VMware auch nicht schlecht, wenn man genug RAM in dem Notebook drin hat. Welche Alternativen zu was meinen Sie? Die Frage war nach kommerziellen Alternativen, um
oder Open Source Alternativen, um Windows anzubinden. Ich kenne keine. Also es gibt sicher Alternativen und ich denke, es ist nicht schwer, die zu finden im Netz, wenn man einfach ein bisschen in dem Bereich VPN, FreeSwan und so weiter rumsurft. Ja? Da hinten, ja? Ob dieses ICA-Protokoll auch durch IPsec und so weiter funktioniert. Ich gehe davon aus. Und prinzipiell sind die Protokolle so, also die VPN-Protokolle so ausgelegt, dass sie jedes Protokoll da durchfahren können. Das ist ja gerade der große Vorteil gegenüber SSL oder anderen Dingen. Ich denke, es wird funktionieren.
Ja.
Frage ist, ob es Probleme gibt mit Masquerading oder mit Trust Translation. Ich habe gerade in dem Beispiel mit Masquerading gearbeitet und es funktioniert auch ohne Probleme. Also sowohl SIPE als auch IPsec binden sich wirklich absolut sauber in Linux-Kernel ein. Problem kann es natürlich geben bei dem Authentication-Header, wenn Sie die Adressen so transformieren, dass dadurch die Authentisierung in die Brüche geht. Also Sie können nicht einfach eine Adresse ersetzen durch eine andere bei einer mit AHA authentisierten Verbindung. Weil dadurch geht die Prüfsumme kaputt, wenn Sie IP-Nummern ändern, dynamisch. Ja? Ja, UDP-Timeout und Masquerading, das ist sowieso ein komisches Problem, wenn man das in größerem Umfang einsetzen will. Sonst noch Fragen?
Na klar, da ist noch eine, die letzte vielleicht. Gut, wenn es da Kandidaten gibt, dann können wir uns ja vielleicht hier vorne noch treffen. Ansonsten danke ich Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke dem Referenten für den Vortrag. Hier geht es als nächstes weiter um 14 Uhr. Das muss ich gerade gucken. Wir sind hier in Saal 3. Anwendungsentwicklung mit TCL und TK. 14 Uhr.